Typografie und Schrift. Fünfte Vorlesung, Typografie. Gehalten am 18. Mai 2010 von Jochen Kubeck an der Universität Bayreuth. Dann begrüße ich Sie zur fünften Vorlesung, Veranstaltung der Typografie und Schriftreihe. Heute geht es um Typografie, also eigentlich die Kernvorlesung der ganzen Veranstaltung, weil es heute um sehr wichtige Begriffe geht, die Sie ja dann, das ist ja das Schöne daran, in zwei Wochen auch wirklich mal anfassen können. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir dort hingehen können, weil diese ganzen Begriffe sehr abstrakt bleiben, wenn man sie halt nicht mal irgendwie anwendet. Aber die Anwendung erfolgt auch im Digitalen. Also das ist einfach der Übergang in die digitale Typografie. Dem liegt eine andere Technik zugrunde, aber eigentlich keine andere Begrifflichkeit. Und auch die Anmutung, wie man Schrift setzt, hat sich nicht wesentlich geändert. Es gibt experimentelle Typografie, gerade für Jugendmagazine oder für Flyer oder Poster, wo man immer mal was ausprobiert. Aber wenn man das Ziel der Typografie ansetzt, das soll gute Lesbarkeit sein. Typografie ist dann eine unsichtbare Kunst, denn sie sollte gar nicht auffallen. Sobald man sagt, Mensch, das ist aber interessant gesetzt, hat man Typografie als Selbstzweck betrieben. Und wenn man aber sagt, oh, das ist aber komisch gesetzt, dann hat man halt einen Fehler gemacht. Am besten ist es, wenn man sie gar nicht sieht, aber man muss sie trotzdem beherrschen, weil ansonsten die Ergebnisse sichtbar schlecht sind. Wir fangen an mit Schriften. Schriftarten teilt man jetzt mal grob ein. Ich habe hinterher noch eine feinere Klassifizierung in gebrochene Schriften. Das sind die mit der Breitfeder geschriebenen oder mit dem Pinsel. Kurze Pause. Ist es eigentlich für Sie hilfreich, wenn ich die Tische so stelle oder eher nicht?
Doch.
Doch, besser. Ist schon besser. Okay.
Ja.
Okay.
Wenn Sie nicht eins haben, dass ich schon nach vor oben sitze und Sie beißen,
dann. Das habe ich eher nicht.
Okay.
Okay, also gebrochene Schriften, eben die nach, was heißt nach, also heute die digitalen Fassungen sind halt Nachbilder der Breitfeder, ansonsten sind sie ja mit der Breitfeder geschrieben und dann werden sie entsprechend auch gedruckt. Doch man kann sagen, auch schon die Bleifassungen sind Nachbildungen von einer anderen Art und Weise zu schreiben. Aber man hatte sich daran gewöhnt, also hat man die entsprechenden Texturen oder Frakturen entsprechend im Blei nachgebildet. Dann die Antiqua-Schriften, die ja in der Renaissance aufkommen, um die historischen Klassiker auch in der ihnen angemessenen Schrift zu repräsentieren. Die Grotesk-Schriften, die im 19. Jahrhundert aufkommen, weil sie groteskerweise keine Serifen haben, also diese kleinen Füße unten. Und das sind Plakatschriften gewesen. Und dann die anderen Schriften, also so ein bisschen kalligrafisch anmutende, bis hin dann zu Sonderzeichen und so weiter. Also das sind die groben Einteilungen, wie man sie heute dann auch in den Computern findet. Wenn Sie das können, haben Sie schon mal eine ganze Menge. Es gibt aber natürlich noch feinere Unterteilungen, auf die ich dann noch eingehen werde. Zur Typografie selber, die hat sich ja, wie gesagt, erst mit dem Buchdruck entwickeln können, vorher hieß sie Kalligraphie. Hier sieht man den Entwurf von Albrecht Dürer für eine Fraktur. Das ist so eine Mischung aus Kalligraphie, also es wird ja vorgemalt, aber dann später auch versucht, daraus Bleilettern zu machen. Hier sieht man aber auch den Weg des Schreibers als Weg der künstlerischen Vervollkommnung. Also dass Dürer jetzt nicht nur sagt, ich mache jetzt eine schöne Schrift, sondern eine Proportionenlehre da unterbringt und eben auch so ein bisschen den Zeitgeist da reinpackt. Also das ist eine wirklich durchkonstruierte Schrift. Das fängt dann zusammen an mit der Typografie, kann man sagen. Die Kalligraphie hatte ja schon so ihre Ausprägungen, aber dass man dann hingeht und wirklich Schriften konstruiert, so am Reißbrett auf Proportionenlehre, das geht zeitgleich, entwickelt sich das mit der Typografie, also die Frage, wie man die Matrizen und die Patrizen gestalten soll. Hier sieht man mal eine Antiqua von Dürer und auch das ist nicht einfach also eine Nachbildung der Trajansäule, sondern hier fängt er dann an und versucht Proportionenlehre, also diese Kreise, dass die Kehlungen der Serifen und der ganzen Majuskeln identisch sind und das nach gewissen Radien entwickelt wird, dass die Verhältnisse, also die Proportionen Höhe zu Breite in einem Wohlform, also hier quadratisch meistens zueinander stehen. Also ich habe versucht, aus Kreisen, aus Rechtecken und Quadraten eben seine Schriften zu konstruieren. Das sieht dann nicht immer gut aus, muss man sagen. Also wenn man es versucht, so geometrisch zu machen, verlieren Schriften auch.
Und das ist genau der Grund, warum man nicht Schriften berechnen kann mit dem Computer und sagen, okay, also immer jede Kehlung hat das und das Verhältnis ist immer dieses, das sieht dann auch künstlich aus. Aber der Versuch wird gemacht. Wir werden das bei der digitalen Typografie wiederentdecken. Es gibt auch solche Versuche, Schriften zu berechnen und die sehen dann ähnlich unproportional aus. Und rechts halt eine Fraktur, zusammengesetzt wieder aus einzelnen Quadraten, die sie so übereinander packen. Sie wissen, Sie haben ja es in der Hand gehabt, nicht so, haben Sie ja nicht gemalt, Sie haben ja nicht so schrittweise sich darunter gearbeitet, aber er versucht es halt zu sagen, drei Einheiten in der Höhe und dann irgendwie eine schräg gestellte, so kann man dann tatsächlich vorgehen. Das ist so eine Fraktur, ich glaube eben im Auftrag des Kaisers Maximilian entworfen, die sich auch nicht in dieser Form, aber als Frakturschrift über mehrere Jahrhunderte durchhält. Also die große Familie der gebrochenen Schriften, Textur, hier eine digitale Fassung, muss man sagen, also ein schlechtes Bildschirm, ein schlechter Screenshot von so digitalen Schriften. Textur der Gutenberg-Bibel, die Fraktur, in dem Fall die alte Schwabacher, also Fraktur war ja sowohl der Name für eine einzelne Schrift als auch für die gesamte Familie der gebrochenen Schriften, kann man sagen. Alte Schwabacher oder die Old English, die sich dann dadurch auszeichnen, oder diese englischen Schriften, die sich ja dann dadurch auszeichnen, dass sie sehr feine Haarlinien haben, oder die Klingspor da weiter unten, nicht die ganz unten Wilhelm Klingspor, die werden dann eigentlich sowohl kalligraphisch schwierig, weil sie sehr lange brauchen, um so einen Buchstaben zu schreiben, typografisch sehr schwer, weil sie mit den Bleilettern diese feinen Haare gar nicht richtig abbilden können, denn wenn sie da ein paar Mal drucken, dann quetschen die sich halt entsprechend breit. Das wird später erst möglich, wenn sie Stahlstich haben und ihre Typen aus Stahl formen und nicht mehr aus einer Bleilegierung. Dann kann man sowas auch sinnvoll setzen. Denken Sie an die Stahlfeder, nicht? Die Stahlzugfeder, da ging dann diese englische Kursive los, sehr schmuckvoll. Die funktioniert auch erst mit einer Stahlfeder und nicht mit den Gänsekielen. So, dann hat man die Geometrisierung der Typen. Also interessant ist hier vielleicht, dass Dürer die Anleitung, wie man seine Schrift zu entwerfen hat, in der deutschen Sprache schreibt. Also wirklich auch sagt, er nimmt jetzt die Nationalsprache und versucht dazu jetzt auch eine Schrift zu entwerfen. Und zwar nicht unbedingt, also das ist ja kein neues Alphabet, aber eine neue Anmutung. Sie erinnern sich noch an die Zeit, als man dachte, jede Sprache braucht ein eigenes Buchstabensystem. Da ist man inzwischen von weg, aber jetzt die Idee, dass so eine Sprache auch eine nationalen Ausdrucksform braucht, das kommt mit Dürer dann auch wieder so ein bisschen rein, zu sagen, das ist jetzt halt für uns, ist das unsere Form, das zu entwerfen, aber auch hier verschiedene Formen, das Q, diese Schleife unten bei dem Q zu machen. Das große Problem des Buchstaben S, das ist immer die Frage, wie kann man, ja, beim S hat man ja zwei Rundungen und das große Problem ist, wie man die zusammensetzt. Da sehen Sie hier schon zwei Experimente. Das linke sieht so ein bisschen, das ist sehr geometrisch, nicht? Man macht es irgendwie so klack gerade aneinander, aber man sieht schon irgendwie, man stolpert optisch drüber. Das rechte sieht da etwas besser aus, aber das hat mal so eine Gerade dazwischen. Das wird die Typografen über Jahrhunderte bis heute eigentlich beschäftigen, the wicked letter S, wie man das eigentlich zusammensetzen kann. Hier sehen Sie dann verschiedene Versuche in der Renaissance des A zu entwerfen. Wenn Sie die... Also Renaissance, nicht? Der Mensch ist Maß aller Dinge und man will halt so natürliche Maßstäbe am Kreise und Quadrate machen sich gut, Unterteilungen nach Zentren. Also da geht es nicht einfach darum, einen schönen Buchstaben A zu machen, sondern es geht darum, ein A, ein wohlproportioniertes A zu machen, weil man in allem versucht hat, die inneren Proportionen freizulegen. Denken Sie an Kepler, diese Sphärenklänge und die Harmonien, da muss auch alles irgendwie zusammenpassen. Solche Systeme in der Zeit sind nicht einfach nur wohlgefällig, sondern die haben eine tiefere Mathematik dahinter. Das passt einfach, das meine ich auch mit Zeitgeist. Also insofern ist bis heute ja die Wahl der Schrift Ausdruck dessen, wie man meint, dass was auszusehen hat. Also man kann dann auch die Architektur in dieser Fraktur, kann man die Architektur, diese hohen gotischen Kathedralen, kann man da, wenn man möchte, wiederfinden. Und in dieser Schrift, das ist ja eine Antiqua-Variante, halt den Ausdruck des Renaissance-Menschen. Nein, wir müssen weg von diesen Frakturen und wir wollen jetzt hingehen und das neu konstruieren. Hier sehen Sie nochmal, also wie grauenhaft es wird, wenn man versucht, also inspiriert von Dürer hat man jetzt zwei italienische Typografen, die versuchen, den Buchstaben S abzuleiten und wie kompliziert diese Konstruktion wird. Also da gibt es nicht nur mit einem Kreis, sondern zwei, einen dritten Kreis und dann muss man irgendwie in der Mitte das teilen und der andere arbeitet ja mit viel komplizierteren Hilfslinien, die dann in irgendwelchen Winkeln zueinander stehen. Wahrscheinlich hat nur er das verstanden und niemand konnte das nachbauen und auch Also ich muss ja gestehen, also so ganz ist mir da nicht klar, der Winkel hier, also das finde ich ist nicht selbsterklärend, diese Konstruktionsanleitung braucht viele Seiten. Das zeigt aber auch, wie mühsam mit diesem Buchstaben S umgegangen wird. Und in dieser Zeit endet es dann auch, das ist so eine Modeerscheinung der Frührenaissance, also ab 1560 hört es auf, also man merkt irgendwie, es klappt nicht. Also die geometrische Ableitung und Konstruktion von Buchstaben, es sieht immer komisch aus. Und was braucht man? Man braucht den Menschen. Also man braucht einen, der sagt, ja, bis dahin ist schon ganz gut, aber noch besser sieht es aus, wenn ich das jetzt knicke und dann ist halt der Winkel nicht mehr proportioniert und das sieht man ja an diesem Buchstaben S, also da hat es ja eigentlich auch nicht mehr funktioniert. Jeder versucht, das geometrisch herzuleiten, ist gescheitert. Claude Garamond setzt jetzt an, in dieser Zeit auch, und bringt eben eine Schrift auf den Markt. Bis heute, also ist die, ich glaube, die Schrift mit den meisten Variationen, also eine Garamond, dann später Sabon, das sind so Varianten, damit man Lizenzgebühren nicht an die Garamond-Lizenzinhaber zahlen muss. Also das gibt also sehr viele Varianten in den Antiqua-Schriften der Garamond, die bis heute wirklich auch beliebt ist. In der Mitte sieht man die Konstruktion des O's. Sie sehen, wir haben einen Menschen, der in den Kreis passt, in das O nämlich, und in ein Quadrat. Und das Quadrat passt auch in den Kreis. Das war der Traum, nicht? Der Mensch passt in alle geometrischen Formen, ist auch noch zentriert, um den Bauchnabel, alles super. Erst Leonardo da Vinci wird dann später zeigen, das ist ja das viel berühmtere Bild von da Vinci, dieser Mann in dem Kreis und dem Quadrat. Und wenn Sie darauf sich nochmal anschauen, werden Sie feststellen, dass dieser Mensch dezentriert ist. Also das Quadrat passt nicht in den Kreis. Da Vinci wird zeigen, dass die Proportion des Menschen sich nicht in die gewollte Proportionenlehre einfügen lässt, sondern anders proportioniert sind, der Vitruvmann. Bei Garamond, also der Mensch ist einfach disproportioniert, den er da reinzwängt in sein O, um zu zeigen, also ja, die menschlichen Proportionen sind genau wie meine Buchstaben. Das ist diese Übergangszeit, aber letztendlich hinterher macht er dann doch seine Handkorrekturen an das ein oder andere, wo es dann sich geometrisch nicht ableiten lässt. Garamond ist der Vertreter der sogenannten französischen Renaissance-Antiqua. Das ist jetzt so, ne, Antiqua-Schriften sind die römischen mit Serifen, also Fraktur, Antiqua, Grotesk und andere, damit hatte ich ja angefangen. Und wenn man das unterteilt, dann ist Claude Garamond der Vertreter der französischen Renaissance-Antiqua. Und so eine Schrift wirkt eigentlich erst bei größerer Menge. Und darum geht es. Wir setzen ja jetzt Bücher. Wir schreiben sie nicht mehr, sondern wir setzen sie. Und es geht nicht mehr um den einzelnen Buchstaben, sondern es geht um die Textur, auch wenn das eine eigene Schrift ist, um die Anmutung einer Schrift, wenn man damit, sagen wir mal, eine ganze Seite aussetzt oder ein ganzes Buch. Ist sie dann angenehm? Ist sie wohlgefällig? Und da können Sie dann Schriften auch später bewerten, gar nicht so sehr an dem Einzelbuchstaben, der riesengroß aufgezogen ist, sondern an der Anmutung der Schrift, sagen wir mal, auf so einer Seite. Das ist jetzt sowas, damit könnten wir es beurteilen. Wir sprechen später noch darüber, wie man Schriften eigentlich beurteilt oder wie man Schriften beschreibt, unabhängig jetzt von den geometrischen Feinheiten. Das ist auch der Schwerpunkt der heutigen Vorlesung, nämlich Sprache für Schrift. Das ist das alte Telefonproblem, nicht? Was wir immer haben, wenn Sie es am Telefon jemandem erklären sollen, wie sah diese Schrift aus, wie würden Sie da vorgehen? Und dass Sie sagen, ja, die Schrift, die hat mir gut gefallen. Und warum hat sie Ihnen gut gefallen? Welche würden Sie wählen und warum? Das ist, das nennt man zwar nicht das Telefonproblem, aber das ist genau die Frage der Versprachlichung. So, hier sehen wir andere Antiqua-Varianten, die Trajan, die aus der Trajansäule ist, um 110 vor unserer Zeitrechnung. Das ist also in Rom steht die, und da sind halt sowohl spannende Geschichten drauf als Bilder, als dann auch eben diese Versalien. So diese Lapidarschrift, die man halt in Stein meißelt. Dann eine frühe Antiqua aus dem 16. Jahrhundert, eine Garamond in der Variante Sabon. The Quick Brown, achso, warum The Quick Brown Fox? Den werden Sie öfter treffen. Ein Quick Brown Fox ist ein, wie heißen die Dinger, ein Pangramm. Ein Satz, in dem alle Buchstaben vorkommen. Und da gibt es die Frage nach dem minimalen Pangramm, also wo alle Buchstaben reinkommen, aber der Satz ist minimal. Gibt es auch im Deutschen irgendwie einen ganz absurden, also wo sie dann auch die Umlaute haben, den habe ich aber vergessen. Aber The Quick Brown Fox ist so ein beliebter, eine beliebte Wortfolge, weil sie eben X haben und ein Q und ein Y und ein Z, also auch die Exoten, und sie haben Ober- und Unterlängen. Und ich glaube, es sind wirklich alle Buchstaben drin. Müsste man mal nachsehen, ob das ein Pangramm ist. So, dann haben Sie, das sehen Sie dann weiter unten schon als Vorweggriff, eine Bodoni, die erst im 19. Jahrhundert möglich wird, weil, also das sehen Sie später noch genauer, die Serifen sind sehr fein, das sind haarfeine Serifen, Im Gegensatz zu der Antikverfassung, da haben die Serifen noch so einen Auslauf, eine auslaufende Kehlung. Bei der Bodoni haben die, sagen wir, rechtwinklig sitzen die dran und das geht nur mit Stahlschnitt. Und also die, das hält ja auch ein paar, da halten die Typen so ein paar Druckvorgänge durch und da entstehen dann sehr feine und sehr elegante Schriften. Also so eine ganz berühmte. Und dann die Apple Garamond, also die haben das, glaube ich, 96 oder 98, haben sich dann aufgegeben. Das war mal lange die Hausschrift von Apple, war die Garamond. Aber sie haben einen eigenen Satz. Also es ist eine Garamond-Variante. Und wenn man alle Garamonds zusammenzählt von Adobe und jedes große Haus hat seine eigene Garamond, dann muss man sich schon fragen, ist es jetzt wirklich noch eine Garamond oder nicht? Also manchmal will man noch nur den schönen Namen haben. Aber als Inspiration gibt es das eigentlich bis heute. Die Bodoni ist übrigens lange Zeit die IBM-Schrift gewesen, ich glaube auch bis heute, die Hausschrift von IBM. Also gerade so Hightech-Firmen schmücken sich gerne mit so Antiqua-Schriften, einfach um so Tradition und Fortschritt schon typografisch klar zu machen. Hier sehen Sie noch eine andere Variante von Stempel, also auch so eine Schriftschneidefirma. Eine Bodoni um 1790, eine Sabon, auch Neufassung 1950 und nochmal die Apple Garamond. Also vier Garamond-Fassungen bzw. Garamond, also die Bodoni ist keine Garamond, aber man sieht bei der Bodoni, sieht man schon, dass sie von der Garamond sich ableitet, dass sie sich da ableitet, aber eben eine klassizistische Antiqua dann ist. Und auch hier ist es zu groß, damit Sie die Wirkung beurteilen können der Schrift, müssen Sie das einfach mal als größeren Text sehen, eben so eine Seite ausgesetzt und auch nicht an einem gebeamten Bild von einem Monitor, sondern natürlich gedruckt. Und das ist wieder das Schöne, der Herr Sturm hat unten Garamond, Bodoni hat ja alles, also in diesen großen Kästen. Hier sieht man dann auch verschiedene andere Antiqua-Varianten, Höffler-Text, eine Sabon nochmal, eine Scala, die relativ neue Schrift, eine Warnock. Warnock ist ganz nett, Warnock ist einer der Gründer von Adobe und zu seinem Geburtstag haben ihm dann seine Typografen eine eigene Schrift geschenkt, die sehr gut ist. Also eine sehr schöne Schrift, die es in dieser Form noch nicht gibt, die einerseits modern ist, andererseits eben eine Antiqua, die auch ganz beliebt geworden ist, so zum Aussetzen von Büchern, so als Brotschrift, so für größere Mengen. Kann man von satt werden und nicht nur so für die Überschriften. Und wer hat schon eine Schrift auf seinen Namen? Nicht? Also Warnock hat es jetzt geschafft. Die Times New hier, ganz beliebt, weil das die Hausschrift von Microsoft ist und damit die Standardschrift von Word. Und die hat sich durchgesetzt so als Standardschrift neben der Arial.
Heißt die eigentlich Times, weil die auch von der Times verwendet?
Genau. Die wurde gesetzt für die Times als Zeitung und ist auch eine Schrift, weil man damals, das war 19. Jahrhundert, da hat man sich gesagt, wir wollen möglichst viel auf möglichst wenig Raum unterbringen. Also wir wollen ja keinen Platz verschwenden, kostet ja immer eine Seite mehr. Also war der Auftrag, mach uns eine Schrift, die sehr eng läuft. Im Verhältnis sehen Sie hier, die läuft ja viel enger als, sagen wir mal, eine Sabon oder eine Garamond oder die Scala. Also die Warnock läuft noch enger, aber eine Times ist sehr eng laufend. Weswegen sie auch in großer Menge halt immer so ein bisschen gedrängt aussieht. Und im Grunde genommen für Seminararbeiten, für Bücher oder Bachelor- oder Masterarbeiten völlig ungeeignet. Das ist eine Zeitungsschrift und für Zeitungen, da erfüllt sie ihren Zweck, die Times und dann die Times New und Times New Roman, wie sie dann alle heißen. Im Grunde genommen ist es eine Zeitungsschrift, so wie die Arial halt eine Helvetica-Variante ist. Die, also wenn man das möchte, soll man gleich eine Helvetica nehmen. Und wenn man eine Antiqua nimmt, dann soll man eine vernünftige Antiqua nehmen. Es sei denn, man setzt eine Zeitung oder man hat wenig Platz. Aber in so Studienarbeiten, also einer Seite mehr ausgedruckt, ist ja kein Problem. So, und dann unten noch eine Palatino, die am weitesten läuft, von Herrn Zapf. Auch eine Antiqua, auch sehr spät, also erst im 20. Jahrhundert gesetzt und die ist schon sehr behäbig, eben weil sie so weitläufig ist, also die ist sehr raumgreifend, aber wirkt dadurch natürlich, ja, sie wirkt sehr gemütlich, kann man sagen. So, hier noch eine Eggenoll von 1592, der sagt nicht, also was kann ich alles drucken? Das ist wieder so ein also hier geht es gar nicht um den Inhalt, Blindtext eigentlich, der aber sagt, wer bei mir druckt, kann auf folgende Schriften zurückgreifen. Da hatte ich ja im letzten Mal auch schon, oder auch nicht nur Schrift, sondern auch Schriftgrößen. Denn Sie müssen sich ja vorstellen, beim Computer sagt man, na gut, nehme ich 10 Punkte, oder auch nehme ich 14 Punkte, alles egal, oder Pixel stellen Sie ein. Aber so ein Setzer, der muss jedes Alphabet, und wenn Sie an die Gutenberg-Bibel denken, 226 Glyphen, also nicht etwa nur 26 mal 2, sondern auch gerade die Ligaturen, die Abkürzungen, das sehen Sie auch. Deswegen, das ist wieder so ein Ding, ein Unzeichen oder das AE oder also bestimmte Ligaturen OE, EO zusammen und so. Der hat einfach mal gezeigt, was er so alles in seinen Setzkästen hat und verschiedene Größen. Und das heißt ja, für jede Größe brauchen Sie einen eigenen Setzkasten mit den Typen. Sie können ja nicht sagen, ich mache das jetzt kleiner. Das geht ja gar nicht. Also deswegen haben Sie so einen ganzen Schrank für eine Schrift, nämlich 18 Punkt, 16 Punkt, 14 Punkt und dann irgendwie kleiner und größer. Und deswegen muss man hier zeigen, was man alles drauf hat. Und vielleicht mehr als die Konkurrenz. Sonderzeichen gibt es dann auch. Hoch- und Tiefgeschriebenes. Also man kann schon viele typografische Wünsche hier bei Herrn Eggenolf befriedigen. Ende des 16. Jahrhunderts. So, und dann im 19. Jahrhundert, so ab 1880, taucht es auf und wird dann auch, setzt sich dann halt auch durch. Eben Schriften ohne Serifen. Nicht? Bislang immer hatten wir nicht mehr eine Überschrift. Meine Überschrift ist immer eine Futura, die ist immer grotesk, aber die Antiqua-Varianten, die wir hier sehen, die haben immer diese Füßchen unten, die helfen dem Auge, die Linie zu behalten. Und im späten 19. Jahrhundert tauchen zum ersten Mal Schriften auf, die keine Serifen haben, sodass eben die Typografen derzeit sagen, es sieht halt grotesk aus, wie gesagt. Daher kommt der Name Groteskschriften, weil man die nicht verwenden kann, beziehungsweise wozu wurden sie verwendet? Für Plakate, auch das ist ja so ein typisches Medium des 19. Jahrhunderts, Werbung, Überschriften, Fahrpläne, also solche Dinge dann auch, also so, wo man einfach mal so eine Überschrift braucht oder kleine Informationen unterbringt. Aber hier sehen Sie nicht die Futura von Paul Renner aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, die Helvetica von Max Miedinger, auch aus den 20er Jahren, ist bis heute die gängigste Schrift. Also wenn Sie, ich habe gleich noch so eine Folie über Firmen, also Corporate Fonts von Firmen, Helvetica ist die verbreitetste Schrift. Interessanterweise, die Arial ist eine Helvetica-Kopie, kann man sagen. Also da hat Microsoft Lizenzgebühren sparen wollen, hat 5 Buchstaben geändert und zwar minimal. Ich habe noch eine andere Folie, das machen wir, wenn wir zu digitaler Typografie kommen. Minimal modifiziert und gesagt, das ist jetzt unsere. Und einfach nicht Helvetica-Gebühren zahlen können. Die Berlin Grotesque Light von Berthold Foundry um 1913, das finde ich, also ich finde die Berliner Grotesque, da sieht man so die Gaslaterne noch. Also die hat so diesen Look der 20er oder der 10er, also so Berlin um den Ersten Weltkrieg und kurz danach. Das sieht man dieser Schrift an und das... Da müssen Sie halt auch hin, dass Sie bei einer Schrift eben nicht nur sagen, die gefällt mir, die nehme ich, sondern dass Sie den Konnotationshof, den so eine Anmutung immer mit sich führt, mit beachten. Das sagten wir schon gesagt bei den gebrochenen Schriften. Nehmen Sie nur gebrochene Schriften, wenn Sie ein Zeitungsverlag sind oder eine fränkische Landbäckerei, aber niemals, wenn Sie zu einer Grillparty einladen wollen, es sei denn, Sie wollen ein ganz bestimmtes Klientel anziehen. Also das ist bei Frakturschriften sieht es irgendwie jeder ein. Da hat auch jeder irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man die einsetzt. Aber der Unterschied zwischen einer Futura und einer Helvetica ist auch da. Und es ist die Frage, welche sie benutzen und wofür. Oder zwischen der Berliner Grotesque, da finde ich, sieht man den Zille noch. Aber jede Schrift hat, es gibt ja auch einen Grund, warum es 30.000 Schriften gibt oder ich weiß nicht wie viele, also im Gebrauch. Sind wahrscheinlich irgendwie nur 100. Aber warum es halt so viele Schriften gibt, weil es halt was anderes, ob man eine Bodoni oder eine Garamond nimmt oder halt eine Groteskschrift. Die rote ist dann in den 60er Jahren mit Super-Ellipsen, also mit besonders ausgefallenen Ellipsen von Otto Eicher, ein sehr umtriebiger Typograf, die halt nicht nur Schriften setzen, diese Menschen, sondern auch noch Bücher schreiben über den Schriftsatz. Was sagt man einer? Das sieht aus wie diese Frühstückbrettchen aus den 70ern. Das ist also eine sehr beliebte Schrift gewesen, lange Zeit so für Broschüren, Hochglanzbroschüren für Werbung. Da hat man die gerne eingesetzt, war mal die Schrift eben in den 70ern, 80ern, das hat dann wieder die Mode ein bisschen nachgelassen. Das ist auch so eine Mischung aus geometrisch konstruiert. Otto Eicher wollte einfach die Groteskschrift schaffen. Also damit ist die Geschichte der Groteskschriften beendet. Das war so sein Traum. Heute sieht man tatsächlich auch den Zeitgeist da drin. Aber also er hat es aber geschafft, durchaus eine Schrift zu entwickeln, die, naja, die ist nicht zeitlos, aber die für bestimmte Zwecke, gerade wenn Sie was Elegantes setzen wollen, diese Schrift braucht einen großen Zeilenabstand, aber können Sie das mit der Rotis bis heute schaffen. Hier ist noch eine berühmte, die Gill von Eric Gill 1928. Auch hier sieht man mal, wie so ein Schriftsetzer ein Schriftentwerfer vorgeht. Sie nehmen ein DIN A0 Blatt oder DIN A1, also riesengroß, hier ist es kariert, und versuchen wirklich diese Anmutung der Schrift hier auch wieder geometrisch abzuleiten. Also es ist keine Ableitung, aber natürlich brauchen Sie geometrische Kenngrößen, wie zum Beispiel diese Rundungen, dass diese, die Kehlen dann jeweils den gleichen Winkel hat, sonst kriegen sie es nicht hin. Dass die, also die Buchstaben, das müssen ja für das ganze Alphabet machen, dass die Buchstaben aber ähnlich gleich sind. Auch die Dicke der, dieser Balken oder der Bögen, die muss ja irgendwie verbindlich festgelegt werden. Und wenn Sie mal versuchen, einen Buchstaben zu entwerfen, so mit Illustrator würde man das heute machen, üblicherweise, sehen Sie, wie viel Arbeit da drin steckt, dass es vernünftig aussieht. Natürlich kann jeder eine Schrift irgendwie, ich nehme eine Handschrift, scanne die ein und habe ein Alphabet. Damit würden Sie niemals was setzen. Und wenn Sie versuchen, mal ein eigenes Alphabet so zu, das ist einfach richtig viel Arbeit. Und das ist dann sehr groß und das kann man dann halt, also das wird dann eingescannt, da komme ich dann noch, wie man es ins Digitale kriegt, das machen wir noch im Detail. Aber das ist auch die Grundlage natürlich für so Bleisätze oder für Stahlsätze oder dann für verschiedene andere Formen. So fängt man aber an, so geht man an eine Schrift ran, legt bestimmte Größen fest und konstruiert sich dann seine Buchstaben durch. Und bei der Jill eben das G ist besonders charakteristisch, das sehen Sie ja hier. Nicht dieser übliche Haken auf der rechten Seite, sondern eben der Schlenker auf der linken und unten keine Schlaufe, sondern gleich eine ganz geschlossene Ellipse. Also das sind so einzelne Buchstaben, die ganze Schriften sehr charakteristisch machen. So, also haben wir als feinere Einteilung runde Schriften, also Druckschriften römischen Ursprungs, muss man sagen. Also ich habe jetzt diese ganzen koreanisch-chinesischen, japanischen Alphabete, die es natürlich auch gibt. Das ist sehr eurozentrisch, diese ganze Veranstaltung, weil wir die europäischen Schriften also feinst untergliedern und dann gibt es, das werden wir noch sehen, es gibt eine DIN-Norm und da gibt es dann den ganzen Rest. Also die ganzen Weltschriften sind dann so, ja, die gibt es auch. Aber interessant ist halt der Unterschied zwischen einer französischen und einer italienischen Renaissance-Antiqua. Da muss man dann, oder venezianisch, nicht? Das sind so Sachen. Also runde Schriften und gebrochene Schriften. Das ist erstmal das erste, römische Formen oder gebrochene Schriften eben aus diesen Federn kommend, mit wechselnden dicken und dünnen Strichen oder mit gleich starken Strichen, mit und ohne Engstriche und so können Sie das dann einteilen. Schräger Druck, vermittelt senkrechter Druck, unvermittelter senkrechter Druck und dann haben Sie venezianische, ältere Antiqua, das ist auch einfach eine Geschichte, die sich entwickelt hat, ist da drin. Ich komme noch zu diesen einzelnen Schriften hin. Also das sind jetzt mehr so Anmutungen und wie sie es entwickelt hat. Also eine Zeitleiste ab 1470, 1500, wann kommen die? Also man hat schräg angefangen und wurde dann zunehmend senkrecht. Das ist so eine historische Entwicklung. Die Endstriche haben sich dann irgendwann auch gleich stark, also gleich starke Striche mit und ohne Endstriche, eigentlich erst im 19. Jahrhundert, dass sie auf die Strichunterschiede verzichtet haben. Denken Sie an die Gill, nicht? Die Jill hier, die ist auch alles gleich stark. Das war lange Zeit war das undenkbar, dass man das macht, auch vor diesen Federnzügen kommt her. Und die gebrochenen Schriften, na gut, die gibt es länger, aber die nehmen dann, also da entwickelt sich nicht mehr viel. Mit der Fraktur ist die Geschichte da eigentlich zu Ende. Es gibt natürlich verschiedene Varianten, aber im Grunde genommen also trägt sich das durch die Jahrhunderte dann auch durch, aber wo sich viel tut, sind bei den Antiqua-Schriften. Hier sehen Sie dann eine Egyptienne, auch das ist so ein Ding im 19. Jahrhundert ist so eine Ägyptenmode mal wieder. Napoleon zieht in Ägypten ein und eine Ägyptenwelle erfasst Europa. Und da musste man alles Ägyptien nennen oder irgendwie ägyptisch nennen. Und da gibt es jetzt halt Schriften mit sehr dicken Serifen. Das hat mit Ägypten gar nichts zu tun, aber das war halt gerade die Mode und man wollte es besser verkaufen und nannte sie dann Ägyptien. Ist heute, nimmt man das zum Teil, sind das solche Schriften, die für Schreibmaschinen gemacht sind, wie die da drunter, nicht? Maschinenschriften. Die, das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, nicht? Auch von der Schreibmaschine. Wenn Sie auf eine Schreibmaschine drücken, dann geht danach die Walze einen festen Schritt weiter. Die Walze weiß nicht, welche Taste Sie gedrückt haben oder welchen Buchstaben Sie gedrückt haben. Das heißt aber, Sie haben für jeden Buchstaben die gleiche Breite. Deswegen, wenn Sie das I sehen oder das L, das sind ja eigentlich recht schmale Buchstaben, die müssen Sie künstlich verlängern nach links und nach rechts, nicht? Also so ein Fuß dran und oben noch so ein Haken dran, dass es einfach mehr Platz einnimmt optisch. Und das M mit seinen drei Beinen, das muss so richtig reingedrückt werden. Diese Schriften sind fürchterlich. Wenn Sie mal alte Dissertationen lesen oder so, die noch in den Bibliotheken stehen, manchmal kriegt man noch Bücher, die in Schreibmaschinenschrift geschrieben sind. Ich gucke da persönlich gar nicht gern rein. Nur wenn ich muss, lese ich mir einen Text in Schreibmaschinenschrift durch. Inzwischen ist man so gewohnt, dass es also entweder durch vernünftigen Satz, also indem Sie halt sagen, dieser Buchstabe braucht weniger Platz. Das I ist einfach schlanker in einer Antiqua-Schrift, also Sie packen ja Letter an Letter, also fügt sich das besser ins Wort rein. So eine Maschinenschrift macht es nicht. Das würden Sie heute einsetzen. Maschinenschrift können Sie ja machen. Die Courier ist ganz beliebt. Courier benutzen Sie, wenn Sie halt Ihrem Geschriebenen den Eindruck des mit Hand geschrieben oder des Eiligen geben wollen. Also wir mussten das eintippen oder es kam gerade noch, es kommt gerade aus dem Teletyper. Also diesen Eindruck geben Sie, wenn Sie eine Courier wählen oder der Autor saß am See, also Skripte, Manuskripte in Filmen, das habe ich jetzt gerade gelernt, die Industriestandard ist beim Filmmanuskripten die Courier. Warum? Na, weil man halt noch den einsamen Autor am See sitzen sieht und mit seiner alten Remington sein Manuskript dann irgendwie im genialen Wahnsinn runterschreibt. Das hätten die gerne immer noch, die Leute, die das lesen, auch wenn man mit einer Garamond oder sagen wir auch mal mit einer, selbst eine Times, würde man also jedes Manuskript besser lesen können, aber nein, sie hätten gerne Courier. So, dann gibt es Sonderzeichen, mathematische Zeichen, also für mathematischen Satz gibt es dann natürlich auch für chemische Formeln oder hier und die Dingbats ist eine ganz beliebte und Wingdings, da haben sie dann astrologische Zeichen oder eben Sonderzeichen, auch irgendwie, die man an Flughäfen findet, hier ist Kaffee, Information und An- und Anflug und solcher Telefon, solche Zeichen gibt es dann auch. Daneben gibt es Designschriften, also das sind so im Geiste des Jugendstils, im Geiste des Art Deco, im Geiste des Bauhaus, eine Pseudo-Handschrift. Also dass sie wiederum je nach visueller Mode auch eine Schrift dazu haben. Heutzutage gibt es sie dann 10.000 Schriften auf einer CD für 12,95 Euro. Da gibt es das. Oder umsonst im Internet, genau, gibt es auch. In großen Mengen. Da ist manchmal eine Perle drunter, meistens, weil sie geklaut und umbenannt wurde. Also geklaut, einfach man nimmt eine gute Schrift, nennt sie anders und ändert irgendwie den Dateiheader und hat eine neue Schrift. Und dann gibt es halt jede Menge solche Schriften, die man mal sieht, auf Postern gerne, aber ansonsten niemals mehr benutzen würde, es sei denn, man will das imitieren. Also das gab es schon immer, diese CDs-Kompilation mit Schriften, die keiner braucht, gab es schon, also zur Zeit im 19. Jahrhundert. All diese Schriften, mit all diesen Schriften können Sie drucken. In Klammern will wahrscheinlich niemand, aber wir haben sie. Also Schriften mit Texturen drin oder mit Verlauf oder mit Schatten oder mit drei Schatten und Rand und mit 100 Schnörkeln. All das können Sie machen. Ich nenne die Plunderschriften, weil sie gesetzt werden. Also vielleicht ist das auch so eine Fingerübung für Typografiestudenten. Man muss mal eine neue Schrift machen, aber niemand benutzt sie. Es ist wahrscheinlich nur dieses Buch wird damit gedruckt und jeder sagt, ja, schon interessant, aber ich nehme doch hier die Bologna, die gefällt mir irgendwie besser. Und das ist, glaube ich, so ein also vergebene Liebesmühe, aber die gab es immer schon. So, damit endet der kurze Rundflug durch die Geschichte der Schriften, da müssen Sie aber rankommen. Also wenn Sie Ihr Fontmenü aufmachen, werden Sie tausende von Schriften entdecken, je nachdem, oder vielleicht nur hunderte entdecken können. Tatsächlich greift man immer auf eine Handvoll zurück, aber da muss man halt schon wissen, welche Handvoll. Also wenn man so 50, 60 Schriften kennt, da ist man schon ziemlich gut dabei, sage ich mal. Ich gebe Ihnen dann aber noch ein paar Handreichungen. Es gibt sehr schöne von Adobe, gibt es so ein schönes, eine Broschüre, die 100 besten Schriften mit kurzer Geschichte dazu. Gibt es als PDF, kann man sich runterladen. Da haben Sie schon mal so ein bisschen was, also nicht nur die Schrift einfach so, sondern eben eine Geschichte dazu. Und wer hat sie gemacht und wofür hat er sie gemacht und wo wird sie eingesetzt? So, was Sie aber lernen müssen, wenn Sie Schrift über Telefon beschreiben wollen, ist die Typensprache. Also hier wirklich Typensprache für die Bleiletter, für die Exkursion. Ist gar nicht schlecht, beeindrucken Sie den Herrn Sturm. Nicht? Also so ein Bleiletter hat man hier in der Hand, da hat man erstmal das Fleisch, in dem die ganze Geschichte stattfindet. Also da wird der Buchstabe drauf gesetzt, den Kegel, das ist eben der gesamte Korpus. Die Fußrille, die brauchen Sie, das wird Ihnen aber im Detail erklären, weil Sie ja diese Typen festsetzen wollen. Also Sie müssen ja irgendwie fixieren und das macht man üblicherweise über die Fußrille. Die Kegelgröße haben Sie, also die Höhe des Buchstabens, die muss auch identisch sein, sonst rutscht Ihnen die Grundlinie weg. So, dann haben Sie die Dickte. Warum man es auch immer Dickte nennt und nicht Dicke, aber es ist ja so eine Typensprache. Also die Dickte ist die Breite des Kegels, nicht die Breite des Buchstabens, sondern die Breite des dieser einzelnen Type. Und dann haben sie halt den Schriftkegel selber. Das ist dann die 7 und das Schriftbild oben ist die 8. Ach so, und 6 noch die Signatur. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, damit der Schriftsetzer nicht wissen muss, wo es oben und unten, muss immer gucken, oder das O, wo ist eigentlich das O oben, hat einfach unten ist so eine kleine Signatur, so eine Rille. Da kann man mit dem Daumen schon sehen, aha, hier ist unten und zack, rein damit. Also damit man die Orientierung hat. Oben und unten ist ziemlich klar. Man hat ja auch die Fußrille und man hat die Signatur und dann weiß man einfach, in die man das in seinen Satz da unterbringen soll. So, und dann, wenn Sie sich auf die, auf das Schriftbild, also von oben sich die Sache angucken, haben Sie noch die Vorbreite, also bevor die erste Serif oder bevor sozusagen die erste Tinte kommen würde oder die erste Druckerfarbe, das Fleisch wieder, da wo einfach, das Fleisch ist halt da, wo Sie auch wirklich Blei brauchen. Dann die Nachbreite, das ist der Abstand wiederum, bis die Dickte erreicht. Also Vorbreite plus Dickte, nee, Vorbreite plus die gesamte Breite des Buchstaben und plus Nachbreite ist die, die Dickte, kann man sagen. Und dann haben Sie die Punzen in der Mitte, das ist hier diese Aussparungen. Da müssen Sie darauf achten, dass da keine Tinte reinläuft, sonst haben Sie die O-lochende Schreibmaschine oder halt das zugelaufene A. So, wir können aber noch weiter reingehen. Also nach der Typensprache gibt es auch noch die Zeichensprache. Und das ist nicht die Sprache mit Zeichen, sondern die Sprache über Zeichen, die Sie, ich denke, so im Laufe der Zeit kommt das einfach rein. Also Sie müssen jetzt nicht auswendig lernen, das fragt ja auch niemand ab. Aber es ist nicht uninteressant, wenn Sie zweimal, also Sie haben zehnmal den Buchstaben A und wollen die Unterschiede beschreiben. Oder Sie wollen wissen, was ist eigentlich das charakteristische Merkmal der französischen Renaissance-Antiqua? Da brauchen Sie solche Begriffe, zum Beispiel Serife, ist schon mal das Wichtigste. Nicht? Serife ist eben dieser Fuß da unten, hatte ich ja schon erwähnt, helfen dem Auge, Serifen helfen dem Auge, die Grundlinie zu finden. Ist bei digitaler Typografie nicht so beliebt, weil wir so wenig Pixel haben, dass so eine Serife viel wegnimmt, aber für Brotschrift, also für Größe und Satz von Druckerzeugnissen, sind Serifen Standard. Deswegen hieß es ja auch grotesk. Warum sollte man darauf verzichten, wenn man es hat? Dann der Haarstrich. Ist eben ein sehr, sehr feiner Strich. Auch das eben aus einer Zeit noch, als die Strichbreite unterschiedlich war. Auch das kommt ja erst im 19. Jahrhundert, dass man versucht, Schriften zu setzen, wo das immer gleich ist. Sieht auch nicht unbedingt gut aus. Der Schaft, also der Hauptstamm. Hier bei dem A sieht man das sehr schön, aber auch bei dem L hätte man so einen Schaft. Die Schattenachse, die ist wichtig, die 4. Bei dem O oder bei dem E oder bei dem G, die ist immer gleich für eine Schrift. Aber die ist nicht immer senkrecht. Das ist so eine Entwicklung. Also von der französischen, venezianischen, von der Renaissance-Antiqua über die klassische bis zur klassischen, wo es dann wirklich senkrecht steht, kann man einfach, ja, man kann sagen, die Schriften werden immer senkrechter und dann wird damit gespielt. Aber das ist, also das dauert Jahrhunderte, bis diese Schattenachse, die ja nicht gedruckt wird, deswegen heißt sie auch heute auch Schattenachse, bis diese Schattenachse aber wirklich senkrecht steht. Ich meine, das L ist senkrecht, aber eben das O oder G, überall, wo es solche Punzen und solche Rundungen da gibt, hat man halt bei einer Schrift die gleichen Winkel. Dann der Anstrich, da sehen Sie noch die Feder, also hören Sie noch den Strich drin, ne? Also wenn Sie solche Serifen machen, wir haben das gemacht, kurz angestrichen und dann runtergezogen. Und der Endstrich, halt wenn Sie unten fertig sind. Wo ist denn mal ein Endstrich? Ist hier gar nicht drin. Ja... Keine 6. Na gut, aber wir haben Anstriche. Scheitel ist oben, was läuft da bei dem Scheitel, müssen Sie beachten. Das ist hier oben bei dem A, nicht? Der hat hier auch so eine Kehlung drin, hat er auch nicht immer. Was vielleicht noch auffällt, und der Bauch haben wir bei dem A. Das sind solche, also da erkennen Sie, sehr oft können Sie Schriften identifizieren an der Form des kleinen A's. Ist es ein geschlossenes A, ist es eben mit Bauch oder ohne Bauch? Das gibt ja diese zwei Varianten. Und ist das ein Hängebauch oder ist es ein runder Bauch? Das ist da drin. Dann haben Sie Schlingen, wie bei dem G, denken Sie an die Gill, Gill, ich weiß nie, wie man es ausspricht, Gill oder Gill, wo diese Schlingen eine ganz andere Form hatte. Die Innenform bei dem E auch hier, und da unterscheiden Sie Schriften gerne, wenn es solche, oder auch bei dem G auch, also wenn es wirklich eine Innenrundung gibt. Die Verbindungen gibt es manchmal bis zum nächsten Buchstaben. Und die Kehlung. Kehlung sind genau diese Rundungen. Und eine Kehlung konstruieren Sie sich mit einem Kreis. Nicht? Also wenn Sie es auf DIN A0 entwerfen, dann macht man nicht einfach, ja, dann ist hier so ein Abstrich, sondern dann legen Sie einen Kreis rein und sorgen dafür, dass diese Kehlung in jedem Buchstaben identisch ist. So, und dann haben wir noch wichtige Begriffe Versalhöhe, also die Höhe des Großbuchstabens, wie bei dem A. Meistens dann eben auch bei dem L. Die Oberlänge ist, also dann haben Sie, sagen wir mal, die Mittellänge ist die Höhe der Kleinbuchstaben, der durchschnittlichen Kleinbuchstaben, muss man sagen. Die hier gewählten, sehen Sie, das E ragt ein bisschen darüber und darunter hinaus. Das liegt daran, dass bei Rundungen, auch das O, wenn Sie nur bis zur Mittelhöhe gehen, würde das bei Rundungen auffallen. Also das würde unproportioniert wirken. Deswegen sind alle runden Buchstaben immer ein bisschen größer und ein bisschen auch nach unten kleiner. damit sie also unter die Grundlinie ragen. Also das E ragt unter diese Grundlinie des Ls oder des A und des Ns, aber dadurch wirkt es proportioniert. Und dann haben sie die Unterlänge, die wenige Buchstaben nur in Anspruch nehmen, also das G ist eines davon. Und die Oberlänge ist das, was über die Mittellänge hinausragt. Und das Ganze ist dann halt die Größe der Buchstaben. Das sind aber so, also Unterlänge, Mittellänge, Oberlänge, Versalhöhe sind also grundlegende Sachen. Serifen brauchen sie, Schattenachse ist manchmal ganz interessant. Also das sind aber so Begriffe, die Sie kennen sollten, wenn Sie Schrift beschreiben. Und hier sehen wir dann, wenn wir Serifen mal reinzoomen, den Unterschied zwischen einer Renaissance- oder Barock-Antiqua. Und dann gibt es sogar noch Unterschiede in der venezianischen, die hat unten noch so eine, auch eine Kehlung in der Serife drin. Die klassizistische Antiqua, also so eine Bodoni oder eine Dido, die senkrecht ist, wo die Serife senkrecht dran ist. Und dann die serifenbetonte Linear-Antiqua oder Egyptienne, wo die Serife die gleiche Breite, Dicke hat wie der Schaft. So, und dann sehen Sie aber hier mal verschiedene Times. Also ich erkenne so Füße raten an Serifen. Nur an den Serifen die Schrift erraten. Die Times und die Garamond, wo Sie sehen, dass bei der Times, die haben zwar eine Kehlung, aber es ist abgeschnitten. Bei der Garamond, die läuft rund aus, die ist einfach auch viel älter. Eine Weiss, die kürzere Serifen hat, New Century School Book, Rockwell, die wieder eine serifenbetonte Linearantiqua ist, Ellington-like, wo die Serifen sogar links und rechts ein bisschen hochgehen, Fritz Quadrata, wo die Serifen sehr kurz sind, eine Gaillard, eine Goudy und eine Weidemann-Book. Also jede Serife ist ein bisschen anders. Manchmal ist sie asymmetrisch, die Serife, manchmal ist sie gerundet, manchmal hat sie unten eine Rundung oder eine Kehlung und manchmal nicht. Das führt uns dann zu der Schriftklassifikation nach DIN 16518. Die, das ist sehr deutsch, beziehungsweise sehr europäisch, ich meine, es ist ja auch eine deutsche Industrienorm, einfach in 11 Gruppen die Schriften einteilt, die ich jetzt im Einzelnen mit Ihnen durchgehe, ohne jetzt vielleicht die einzelnen Merkmale genau jetzt zu behandeln. Aber so ein paar wichtige Dinge. Hamburg, also Hamburg-Font ist auch wieder so ein Testwort. Das will nichts sagen, aber Sie haben eine Oberlänge, Sie haben eine Unterlänge, Sie haben irgendwie Kehlungen und Rundungen, An- und Abstriche und alles ist drin. Also die venezianische Renaissance-Antiqua um 1470 entwickelt in Venedig aus der humanistischen Minuskel, eigentlich ja eine Handschrift. Das handschriftliche Vorbild dieser Druckschrift wurde mit schräg angeschnittenen Breitfedern in Wechselzug geschrieben. Erkennungsmerkmal sind gerundete Serifen, schräge Achsen der Rundungen, schräger Ansatz, weil sie ja so eine Breitfeder hatten, schräger Querstrich, also die Schattenachse ist ziemlich schräg, sitzt die Oberlänge der Kleinbuchstaben sind höher als die Versalien, also F oder so, nicht? Das sind Oberlängen, wenn Sie was haben, was sehen Sie ja, das F ist höher oder auch das B, das überragt das H, das Große, und wenig Strichstärkenunterschiede. Bekannte Vertreter haben Sie jetzt eine ganze Reihe, Berkeley, Old Style, Centaur, also viele von denen sind eher unbekannt, muss ich sagen. Trajanus wäre so aus der Trajan kommende Seneca. Sie sehen aber schon an manchen Namen, dass es darum geht, irgendwie die Klassik nachzubilden. So, dann haben wir die französische Renaissance-Antiqua, eben durch vor allem Claude Garamond aus der humanistischen Minuskel entwickelt, auch Medieval genannt. Vorbild für die Großbuchstaben war die römische Kapitalschrift und für die Kleinbuchstaben die karolingische Minuskel, was ja bis heute unsere Schriften ausmachen. Auch hier haben sie gerundete Serifen, schräge Achsen der Rundungen, schräger Ansatz der Serifen. Das sehen Sie hier, Querstrich beim E liegt waagerecht. Und Oberlängen der Kleinbuchstaben sind höher als die Versalien. Also es ist, naja, Sie haben ja, das ist venezianische und französische Renaissance-Antiqua. Da sind aber interessanterweise, also Garamond ist da drin, die Palatino, die ganzen Sabons, die Weiß, die Diteln, das Urebembo, das sind Schriften, die man heute auch noch häufiger antrifft. Dann die Barock-Antiqua, ein paar Jahrhunderte später, um 1750, auch vorklassizistische Antike oder Halbmedieval genannt, die Merkmale des Kupferstichs. Jetzt haben wir nämlich nicht mehr nur diese Bleilegierungen, sondern wir haben Kupferstich, die treten stärker hervor. Der Federduktus geht langsam verloren, weil man inzwischen so selbstbewusster auf die neuen Produktionsmerkmale von Schrift zugreift. Wenig abgerundete Serifen werden einfach auch stärker gekappt. Die Achse der Rundung ist fast senkrecht, das sieht man jetzt witzigerweise auf diesem Bild nicht so sehr, aber die wird zunehmend senkrecht und die Strichstärkenunterschiede nehmen zu. Das hält Kupfer einfach besser aus. Baskerville ist da ganz beliebt, eben die Times kommt nicht in der Zeit, aber die Times hat eine, also Sie müssen unterscheiden zwischen der Zeit, in der eine Schrift gemacht wird und die Anmutung, die sie hat. Die Palatino ist eine französische Renaissance-Antiqua, in der Anmutung ist aber erst im 20. Jahrhundert entstanden. Sie können auch heute können Sie noch eine Barock-Antiqua machen. Das ist kein Problem. Sie müssen halt diese Merkmale entsprechen. In der Regel nimmt man sich ja dann auch solche Vorbilder und variiert dann. Die Kasslon ist noch bekannt und die Jansson, das sind recht bekannte Schriften, die in so Büchern auch verwendet werden. Und dann die klassizistische Antike, wie gesagt, höchste Blütezeit im 1800, maßgeblich Bodoni und Didot, das sind auch die beiden bekanntesten Vertreter. Also wenn Sie sowas sehen, zum Beispiel die Vogue, das ist so ein Modemagazin, die Überschrift, das ist ganz klar eine klassizistische Antike und es ist auch eine Didot. Also in der Regel, wenn Sie sowas sehen, ist es entweder Bodoni oder Didot heutzutage. Es gibt noch ein paar andere, aber so die Wallbaum, die wird aber eben seltener genutzt. Vorbild sind die zierlichen Kupferstichschriften, endgültiger Durchbruch des Stichelduktus, weil sie halt hier wirklich sticheln. Konsequent konstruierte Buchstaben, die handschriftlichen Merkmale des Federduktus sind verschwunden. Erkennungsmerkmale sind waagerechte Serifen ohne Rundungen, starker Kontrast zwischen Grund- und Haarstrich. Das macht diese Schrift sehr elegant. Sie haben sehr breite und sehr, sehr schmale Striche. Und in größeren Mengen wirkt das einfach sehr schick. Die Achse der Rundung ist jetzt senkrecht. Das macht klassizistische Antiquaschriften etwas strenger. Aber eben auch, das ist so eine klassizistische Eleganz einfach. Anstriche sind oben und unten waagerecht angesetzt und die Oberlänge der Kleinbuchstabe sind identisch mit der Versalhöhe. Und da sind halt die bekannten Bodoni, Antiqua, Didot, Torino, Wallbaum und Madison. So, dann haben wir serifenbetonte Linear-Antiqua, Egyptienne genannt, Clarendon, also gibt es jetzt wieder verschiedene Varianten. Italien gibt es dann auch noch, das sind so Unterschiede. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wie gesagt, Napoleon, Ägyptenmode, also müssen die Schriften so heißen. Je nach Aussehen kann man das dann auch weiter unterteilen. Ich habe hier jetzt kein Beispiel, hatten wir ja, glaube ich, eben schon mal gesehen. Die Rockwell ist heute noch sehr beliebt im Netz, auch vor allem so bei Blogs. Also wenn man sich ein bisschen hip geben will, nimmt man eine Rockwell. Wobei das natürlich auch schon wieder, das ist wieder modeabhängig, das nimmt dann wieder ab. Also die Blogs waren vor 4 Jahren, war Rockwell mal richtig hip, aber das nimmt jetzt auch wieder ab. Aber das sind auch so Modewellen, die so durch die verschiedenen Sachen schwappen. Ansonsten ist eine Egyptienne schwerer lesbar als eine vernünftige Antiqua. Dann die serifenlosen Linear-Antiqua-Schriften, also diese Grotesk-Schriften. Keine Serifen, senkrechte Achsen der Rundung, Oberlänge der Kleinbuchstaben in der Regel identisch mit der Versalhöhe und die Strichstärke ist fast gleich. Da finden Sie jede Menge, da gibt es also ganz viele, die sich auch nur in wenigen Teilen unterscheiden. Also die Helvetica ist schon, wie gesagt, sehr bekannt, die Futura, die Frutiger, Franklin Gothic, Jill Sons, Kabel. Also hier sind solche, die hier stehen, das sind solche, die auch wirklich Meta, die beliebt sind. Und wenn heute ein Schreiber, also ein Schriftentwerfer was macht, in der Regel wird es eine Groteskschrift sein, die irgendwie anders aussieht. Antiqua-Schriften werden nicht mehr so häufig gesetzt wie Groteskschriften, beziehungsweise Varianten, das sind so diese modernen. Alle Antiqua-Schriften, die nicht in die anderen Gruppen passen, passen da rein. Ich habe so ein schönes Schriftenbuch, da sind auch, also sozusagen der Teil ist auch der allergrößte, da sind diese ganzen modernen Schriften drin, die aussehen, als seien sie aus überbelichteten Kopierern gefaxt oder die hier so Pixelschriften sind oder als Arcade-Schriften der 80er. Also alle Varianten passen da rein. Blur ist so eine ganz beliebte, Mambo Bold, Moonface, Moonbase Alpha, können Sie sich schon vorstellen, Revue. Also da wird schwer experimentiert, da ist viel Plunder, aber da können Sie, also gerade so im Kinobereich, wenn Sie für einen Kinofilm eine eigene Schrift entwerfen, das würde hier reinfallen. Irgendwie Star Wars hat seine eigene Antiqua-Variante oder Star Trek. Also ganz viele Kinos oder ansonsten Kinoplakate gerne, die Trajan wird gerne genommen als Überschrift oder dann eine eigene. Nivea, Marlboro, das sind alles so Schriften, die so extra entworfen werden und dann da irgendwie reinpassen. Dann Schreibschriften, don't use it, Drucktypen, die aus sogenannten lateinischer Schule oder Kanzleischriften entstanden sind. Das Problem, sehen aus, als wären sie mit der Feder oder der Pinsel geschrieben. Zumindest die einzelnen Buchstaben sehen so aus. Sie sehen ja nicht, wenn Sie zwei Buchstaben, das U und das R, die passen einfach nicht zusammen. Oder das O und das N und das N und das S. Da gibt es immer so einen kleinen Versatz, weil man halt irgendwie den Ansatz nicht mit dem abmacht. Also sieht eigentlich eher schrecklich aus. Ist zu vermeiden. Kennzeichnen den Anfänger, kann ich nur warnen, aber haben ihre eigene Kategorie. Besser sind eben diese handschriftlichen Antiqua. Das ist so eine Zapfino, hatte ich ja schon mal erwähnt. Die ist Diet of Overexposure. Die wird für alles verwendet und die sieht man überall. Wenn man heute eine handschriftliche Schrift sieht, die einigermaßen schick ist, dann ist es diese. Und damit ist sie eigentlich so, ich glaube, die ist nicht mehr einsatzfähig, weil man sofort sich in dieses Klischee einreiht. Aha, kennt die Zapfino. Also originell sind sie damit nicht, sondern da es jeder hat auf seinem Rechner irgendwie oder sehr viele, also macht es keinen Spaß mehr damit zu arbeiten, auch wenn sie ansonsten von ihrer ganzen Konstruktion her wunderbar ist. Wieder von Herrn Zapf. Also da gibt es auch noch eine Menge und dann eben die gebrochenen Schriften als eigene Gruppe. Da hatten wir nun schon ausführlich drüber gesprochen. Frakturen, Schwabacher, Rundgotische, Gotische als Untergruppen und dann fremde Schriften. Wenn Sie Unicode kennen, da sind ja irgendwie, also alle Zeichen, die man auf der Welt hat, packt man da rein und da ist irgendwie das Lateinische, das ist so eine Gruppe und das Größte sind die Chinesen, weil die so viele Schriften haben. Also es ist schon frech, alle fremden Schriften, also alle Schriftsysteme der Welt in eine Gruppe zu packen. Es zeigt aber auch, es handelt sich um eine DIN-Norm und da braucht man das einfach nicht. Andere Länder hätten dann natürlich ganz andere Normen bzw. ganz andere Klassifikationen, wo man sehr, man kann natürlich bei den chinesischen Schriften sehr deutlich unterscheiden zwischen verschiedenen Jahrhunderten, wann wer was wie geschrieben hat. Aber das spielt jetzt für uns keine Rolle.
Gibt es aber nicht, oder würde es nicht Sinn machen, mit der zunehmenden Verlagerung der Industrie nach Osteuropa auch die chinesische Schriftform in irgendeiner Form für die Industrie in der DIN-Norm oder so festzuhalten?
Vielleicht, aber es wird halt, also jetzt für Druck oder für Industrieerzeugnisse in Deutschland wird es halt selten gebraucht. Also es ist natürlich, Sie haben recht, es ist älter. Also diese DIN-Norm ist älter, als die Globalisierung irgendwie Fuß gefasst hat. Und inzwischen könnte man sich das überlegen, aber das ist so ein bisschen, die sehen ja eh alle gleich aus und so sind auch ihre Schriften, die sehen ja eh alle gleich aus. Also dieses Vorurteil steckt in dieser DIN-Norm drin, dass man ja auch nicht weiß, ist es jetzt chinesisch oder japanisch oder koreanisch oder vietnamesisch, also das ist irgendwie, man weiß, da gibt es Unterschiede, aber es spielt auch keine Rolle, weil man das alles sowieso nicht kann. Vielleicht sollte man, also ich müsste einfach mal schauen, ob es eine andere Norm gibt, die das klassifiziert. Das ist ja nicht gemeint, das ist eher alles das Gleiche, sondern mehr pragmatisch zu sehen, wir brauchen das nicht und wir brauchen das auch, wir brauchen auch keine eigenen Setzkästen dafür und wenn das mal einer anfordert, wird der eh nicht zu uns gehen, sondern zu einem, der was davon versteht. So ist das wahrscheinlich eher zu verstehen. Man wollte sie nicht ganz rauskicken, aber im Grunde genommen spielt es keine Rolle. Und bei europäischen oder jetzt auch amerikanischen Druckerzeugnissen spielt es ja auch keine Rolle. Also sie brauchen das eigentlich nie und wenn, müssen sie eh einen Sinologen kommen lassen, der die richtige auswählt, weil wenn sie das kriegen, also bis sie diese Type finden, also aus diesen Varianten, müssen Sie ja erstmal auf die Suche sich machen. Also das sieht man auch, ich meine, für den Computer ist das was anderes, weil die so viele Schriften brauchen, diese Unicode-Sache lebt halt im Wesentlichen von den asiatischen Schriften, weil die so viele brauchen. Und da müssen auch die Alphabete zur Verfügung stellen und plötzlich, also sehr viele Programme, also das Hauptproblem bei Internationalisierung bis zu der Tatsache, dass sie von rechts nach links schreiben, viele. Also es gibt jetzt die ersten URLs oder die ersten Browser, die wirklich auch von rechts nach links die URLs ausgeben und so. Also das sind alles so Dinge, wo man sieht, dass bestimmte Techniken aus Ländern kommen, die sich darüber nie Gedanken gemacht haben. Dieses große AÖ-Problem, nicht? Also wenn sie ihren Namen schreiben, dass ihnen einfach regelmäßig Banken dann irgendwie ein komisches Sonderzeichen draus machen, wenn sie irgendeinen Akzent auf ihrem Nachnamen haben, aus welchem Grund auch immer, das können ja schon viele nicht verarbeiten. Oder sie tippen es ein, aber dann wird es weitergegeben, aber in ein anderes Format und schwupps fällt man raus. Und wenn man auf der sicheren Seite sein will, muss man eh AE sich schreiben oder OE. Und das ist ja bis heute nicht gelöst. Also witzigerweise ist es, wenn man weiß, E-Mail-Adressen immer mit OE und mit Doppel-S und es geht zwar manchmal, aber manchmal auch nicht und dann kann der es dann gerade wieder nicht oder der hat das Alphabet nicht.
Domains gehen mittlerweile.
Ja, also es geht, aber also machen Sie es, also es ist so eine Sache. Also das ist wieder, wer kann das und dann hat er dann den Buchstaben nicht, dann hat man wieder ein Quadrat. Also das sind so Sachen, wo man sich drauf einlässt oder auch nicht. Es gibt auch Domains, nicht in kyrillischer Schrift, dann gab es schon die ersten Möglichkeiten. Jetzt können Sie PayPal, Sie nehmen nicht das lateinische A, sondern das kyrillische A, was ein anderer Unicode-Zeichen ist, und können dann den gleichen Browsernamen eintippen, also die gleiche Internetadresse in den Browser eintippen, aber Sie landen in einer anderen Seite, dann haben Sie sofort wieder gestrichen, weil sich sofort die Fischer auf den Weg gemacht haben, also diese optische Verwechslung von Glyphen auszunutzen, um Leute reinzulegen und auf falsche Webseiten zu locken. Also das ist kein gelöstes Problem, wie man mit dem Zeichenvorrat umgeht, wenn man mehr braucht als die üblichen. Das sehen die Firmen übrigens auch so. Wenn sie nämlich gucken, was sind Corporate Types, also was nehmen Firmen als Hausschrift, um damit zu werben, das sind wir, das soll ja Corporate Identity sein, nimmt die überwiegende Mehrheit Helvetica. Max Miedinger, Helvetica, die im Grunde genommen zeitlos ist. Also ist die... Also die hält es auch aus, weil man sie mit nichts verbindet. Das ist der Vorteil. Also da können viele Firmen sich unterstellen. Bei anderen, bei so einer Garamond, das war gar nicht so einfach. Also das hat Apple da mal ganz geschickt geschafft. Und alle anderen Garamond-Nutzer sahen aus wie Apple-Klone. Bei einer Helvetica, die ist so, eine Helvetica ist wie die andere. Dann die Frutiger, die Universe, die Times, genau, von Morrison 1931. Areal, das ist eben, wie, Sie werden keinen Unterschied sehen zwischen der Areal und der Helvetica. Die läuft hier, glaube ich, ein bisschen enger. Aber da habe ich eine andere Folie, die zeige ich Ihnen dann noch. Manche, also sehr viele haben, nicht sehr viele, aber Futura ist noch ganz beliebt, haben eine eigene Hausschrift. Dann kommt schon die Garamond, dann die Stone, ASE, dann eine Rotes, witzigerweise auch die Thesis von de Groot. Ist ganz beliebt, weil es die in sehr vielen Varianten gibt. Und dann geht das so nach unten weg. Also dann viele gibt es, also da gibt es von den Befragten dann nur noch drei. Aber da sehen Sie einfach, wie sich diese Schriften so über die, die sollen ja Individualität suggerieren, aber wie die sich einfach, naja, man nimmt halt das, was gut aussieht, und das Geld, eine eigene Hausschrift zu entwerfen, die auch noch gut aussieht, haben gar nicht so viele oder investieren nicht so viele. So, eine andere Frage der Schriftanmutung. Was wir jetzt haben, Vokabular, um Typen zu beschreiben, also diese Kegel, ein Vokabular, um Schrift zu beschreiben. Aber was wir jetzt noch nicht haben, ist ein Vokabular, um die Schriftwirkung zu beschreiben. Das ist gar nicht so einfach. Das ist ähnlich schwer wie ein Gesicht zu beschreiben. Also man erkennt es zwar wieder, aber jemand das zu sagen, ist nicht so einfach. Das ist die Frage der Schriftanmutung. Also wie wählen Sie Schriften aus? Denn Schrift ist nicht, also die ist nicht unschuldig. Dass man sagt, egal, nimm irgendeine, völlig egal, nimm eine Courier oder nimm eine Arial oder so, Hauptsache man kann es lesen, oder es ist doch Schrift, transportiert doch nur Informationen. Sie sitzen hier, weil Sie davon ausgehen, dass es nicht so ist, und darum soll es ja auch gehen, dass Sie eben auch mitkriegen, dass die Wahl der Schriftart schon viel mehr transportiert als der Inhalt. So, hier ist eine Palatino, nicht? Hermann Zapf hat die entworfen, der hat sehr viel, also 1950 die Palatino, der hat einige, eben auch die Dingbats und die Chancery und die Zapfino ist auch von ihm. Der hat einige Klassiker entworfen. So, und hier sieht man einfach mal die Palatino, bis auf die Überschrift. Ich glaube, Schriftanmutung selber ist keine Palatino. Und da habe ich eine andere gewählt, eine Clarendon, glaube ich. Ne, eine Kasslerin, Kasslerin ist das. So, aber hier sehen Sie, wie würde man es beschreiben? Üblicherweise, also branchenüblich, wenn man sowas beschreibt, und zwar nicht nur Schriften, auch Bilder oder irgendwie die Wirkung von etwas, sind solche Gegensatzpaare. Also Sie würden sagen, auf einer Skala von 0 bis 5 oder von minus 2 bis 2, ist sie eher weich oder eher hart? Ist sie eher anmutig oder eher technisch? Ist sie eher lesefreundlich oder nicht lesefreundlich? Eher vermittelt oder eher aggressiv? Dann haben Sie so zum Thema Form, zum Thema Zeitgeist, also eher konservativ, modern, eher traditionell oder avantgardistisch, eher alt oder neu. Zum Thema Auffälligkeit, eher langweilig oder abwechslungsreich, eher abgegriffen oder eher frisch. Und Dynamik, würdevoll oder stillos, statisch, dynamisch, tot oder lebendig, schwerfällig oder leichtfüßig. Das sind hochsubjektive, qualitative Begriffe. Interessant wird es, wenn Sie mal alle die gleiche Schrift nehmen und alle klassifizieren sollen und wir dann vergleichen, wie Ihr Diagramm aussähe. Und umgekehrt auch so ein Diagramm zu sehen und zu sagen, welche Schrift passt da rein. Und dann werden Sie feststellen, dass es also mit gewissen Abweichungen hohe, also auch signifikante Übereinstimmungen gibt. Also niemand würde die Palatino als technisch beschreiben, behaupte ich jetzt mal. Also da gibt es, wenn man eine technische Schrift daneben stellt, einfach klare Aussagen. Oder eben solche, also Sie müssen jetzt nicht sagen, ja, ich würde auch minus 1 geben. Also man, ich glaube, die Varianz ist, sage ich mal, 1. Also 1 nach links und rechts Abweichung ist kein Problem. Aber von der Anmutung her ist sie eben von der Form eher weich und anmutig, aber lesefreundlich. Vom Zeitgeist schon etwas frischer und neuer. Sie wirkt nicht besonders alt, aber jetzt auch nicht so richtig. Also ist irgendwo zwischen, also eher so auf der rechten Seite, aber jetzt auch nicht besonders frisch oder avantgardistisch, auch nicht futuristisch. Also es ist so, da ist sie so in der Mitte. Eher würdevoll als stillos, also sie hat eine gewisse Würde. Ich denke mal, dass, also den Test müssten wir mal machen, ich habe das mal gemacht mit einem anderen Kurs, Also einfach mal zu sehen, jeder muss mal so eine Schrift klassifizieren oder wir klassifizieren einmal die gleiche und schauen sich das an. Und das ist nicht anthropologisch konstant, aber es ist kulturell abhängig. Sie sehen diese Schriften ja in einem bestimmten Kontext und diesen Kontext, den transportiert die Schrift mit. Das ist der Konnotationshof der Schriftanmutung. Das wie bei der Frakturschrift auch. Frakturschriften tauchen in bestimmten Kontexten auf und die schleppen sie einfach mit, auch wenn sie dann aus dem Kontext verboten wurden. Und so eine Palatine oder eine Antiqua trägt es auch mit sich rum und eine Grotesk-Schrift macht das auch. Manche tauchen in Postern auf oder in bestimmten Zeitschriften und diese Anmutung kriegen sie auch nicht mehr raus. Also dass sie da drin stehen, da wachsen sie rein, weil sie das immer sehen. Das ist ähnlich wie bei Farben, dass Farben eine bestimmte Wirkung haben. Da gibt es ja auch den Streit, nein, das liegt im Menschen oder es liegt einfach in der kulturellen Prägung. Nur wenn Sie einmal diese Prägungen, das machen, also die erleben Sie, wenn Sie hier irgendwie aufwachsen, dann gibt es in dieser Schrift, also auch und dann in diesen entsprechenden Varianten auch, eine bestimmte Form der Anmutung. Und das müssen Sie bedenken, wenn Sie eine Schrift auswählen, in welchem Kontext bewegen Sie sich eigentlich, wer benutzt diese Schrift noch, wo wird sie üblicherweise verwendet, ist sie vielleicht schon so abgegriffen, dass ich damit ganz anders wirke, als ich gerne möchte. Also sowas müssen Sie entsprechend bedenken. So, und dann gibt es noch andere charakteristische Merkmale für Schrift, insbesondere die Frage der Größe und der Laufweite etc., auf die gehen wir jetzt auch noch ein. Die Frage, wie beschreibt man eigentlich die Größe einer Schrift? In Zentimetern, in Millimetern? Das ist gar nicht so einfach. Historisch hat es sich entwickelt in Europa aus dem Punkt von Didot, der Didot, also Herr Didot, hier sieht man François-Ambroise Didot, der also eine bestimmte Größe festsetzt, 0,376, also das ist wieder so ein krummes Maß, nämlich der 6x12x12. Teil des Pied du Roi. Das waren noch Maße, nicht? Also man nimmt den Fuß des Königs und dann sagt man, also das teilt man in 144 und nochmal in 6, dann hat man einen Punkt. Das ist reine Willkür, kann man sagen. In USA nimmt man den Pika-Punkt, das ist 1,72,7 Zoll, dann nimmt man irgendwie das Zoll als Ausgangsmaß und hat dann etwas Ähnliches, aber ein PP ist nicht das gleiche wie ein DD. Und das können Sie in guten Schriftprogrammen auch einstellen, ob Ihr Maßstab ein Didot-Punkt oder ein Pika-Punkt ist. Heutzutage der Desktop-Publishing-Punkt, PT, ist 1,72 Zoll, weil 1,72, also das sind 72 Punkte pro Zoll, passen auf einen Bildschirm klassischerweise. Also nimmt man einen Pixel, das wäre so ein Punkt. Aber ein Desktop-Publishing-Punkt ist nicht ein Pika-Punkt und auch nicht ein Didot-Punkt. Also müssen Sie darauf achten, wenn Sie Schriftgrade sehen, in welchem Maßstab das gemacht wird und dass die sich dann so komisch ableiten aus dem Fuß des Königs. Na gut, ist wie mit dem Meter oder ähnlichen Maßen, die sich ja dann auch aus irgendwelchen Ellen oder Längen von Ellenbogen ableiten. So, und hier sehen Sie mal Schriftgrade in solchen Didot-Punkten, eben von 3 bis 24. Das werden Sie dann in der Druckerei sehen. Also da sind die einfach solche, nicht sowas wie Cicero ist ein Maß, das sind 12 Didot-Punkte oder ein Tertia, ein Text, ein Doppel-Cicero, ein Perg, ein Nonpareil, Viertel-Cicero. Das ist eine Schublade in diesen Schränken. Da haben Sie Cicero, eine Garamond in einer Cicero-Größe oder Garamond in einer Tertia-Größe, Tertita-Größe. Das sind, müssen halt 16 Mal den 144. mal 6. Teil des Pied du Roi nehmen. Das sind solche Auszeichnungen. Hier ist eine andere Form in Punkten, wie man das heute üblicherweise macht. Also in Pixel, glaube ich, Konsultationsgrößen 6 bis 8 sind für Fußnoten, für Marginalien, eben da, wo man mal konsultiert, aber nicht wirklich liest. Zwischen 9 und 12 sagt man, sind Lesegrößen für die Schrift. Also dann würde man den normalen Brottext schreiben. 14 bis 28 sind dann Schaugrößen, also für Überschriften oder Zwischenüberschriften. Oder eben mal schau mal hin, schau dir das mal an. Und dann sehen Sie aber, 12 Pixel ist in den verschiedenen Schriften durchaus nicht das gleiche. Hier sehen Sie übrigens auch die Times, New Roman, die sehr eng läuft, nur die Adobe Garamond, die läuft hier noch enger. Die Palatino ist eben auch sehr weitlaufend, aber Sie sehen auch, das kann man übertreffen. Nicht? Die Avantgarde ist im Vergleich, also auch nur eine 12 Pixel Avantgarde, die ganz anders aussieht als, sagen wir mal, die Times oder die Adobe Garamond. Das ist eben über die Größe der Pixel wissen Sie noch nicht, wie die Schrift aussieht und wie sie läuft. Also Schriftgröße ist das Erste. Meistens stellt man heute im Computerprogramm stellt man Pixel ein, weil man auf dem Bildschirm das ausrichtet. Aber wenn Sie, sobald Sie hingehen und Sie wollen für eine Druckerei arbeiten, sollten Sie auch die Punkt oder die Größe und das mit dem Maßstab nehmen, mit dem Sie arbeiten. Rufen Sie an, fragen Sie, was hätten Sie gerne, welche Punkte. Häufig nehmen Sie diese DTP-Punkte trotzdem, aber manchmal nimmt man eben auch die amerikanischen Maße. So, hier sehen Sie die Schriftschnitte, Schriftbreite, Schriftstärke, Schriftlage. Normal ist die Mitte, manchmal auch Roman genannt oder Book oder Normal, also da gibt es unterschiedliche Begriffe dafür. Dann haben Sie darunter die Halbfette, auch Bold genannt. Bold ist also nicht die Fette, sondern die Halbfette. Das heißt halt Bold. Und darunter haben Sie dann Black, auch Fett. Also eine echte Fette hat dann Black. Und wenn Sie eine gute Schrift haben, bietet die Ihnen das auch an. Das ist wieder eine Schublade, müssen Sie sich vorstellen. Im Bleisatz ist das eine eigene Schublade. Sie brauchen für jede Größe, haben Sie immer das Alphabet. Dann brauchen Sie aber vielleicht noch eine Halbfette oder eine Fette. Ist wieder ein kompletter Setzkasten. Das mit der Weite oder Schmal, das kriegen Sie vielleicht hin, indem Sie es auseinanderziehen, aber manchmal auch nicht. Manchmal ist es auch eine eigene Schublade. Dann gibt es Extrafett, Ultrafett, also sie werden immer dicker, hier nur die Frutiger oder Mager, auch Light genannt. Das sind alles nur Schriften für Überschriften, damit würden Sie niemals einen Text aussetzen, da nehmen Sie die normale. Und dann gibt es halt die Schriftbreite und die Schriftlage gibt es dann auch noch. Hier sehen Sie eine Bodoni, die extra weit läuft, also auseinander ist, normal, schmal und extra schmal, ist in normal, Halbfett und Fett. Dann haben Sie die Schriftlage, ist es eine Kursive oder nur eine Slanted, das ist der Unterschied. Eine echte Kursive hat eigene Buchstaben, das sehen Sie, jeder Buchstabe, das A, ist ein ganz anderes A oder das F in der Kursiven als in der normalen. Dann gibt es aber auch Schriften, die haben gar keine echte Kursive, da werden die einfach im Programm irgendwie um 20 Grad geneigt, das sind die sogenannten Slanted Italics. Ist zu vermeiden, wenn die Schrift es hat, sollte man es nicht machen. Und wenn man Italic, also solche Kursiven braucht, dann sollte man eine Schrift wählen, die das auch im Vorrat hat. Sind aber wieder, können Sie sich vorstellen, ist wieder ein eigenes Fach in dem Schrank. Deswegen hat man solche Schränke für eine Schrift nur oder eine Schriftfamilie. Und dann gibt es bei großen Schriften auch die erweiterten Schriftfamilien, Kapitälchen. Das heißt, ein Kapitälchen ist nicht ein großgesetzter Buchstabe. Das können Sie sehen, es gibt falsche Kapitälchen und falsche und echte Kapitälchen. Falsche Kapitälchen erkennen Sie daran, also Kapitälchen heißt, wir setzen alles in Großbuchstaben, das soll schick aussehen. Sie setzen alles in Großbuchstaben und machen nur die Anfangsbuchstaben, sagen wir mal, 4 Pixel größer. Das Problem ist, Sie machen ja nicht nur die Buchstaben größer, Sie machen sie auch dicker. Und diese falschen Kapitälchen erkennen Sie immer daran, dass die Anfangsbuchstaben immer so ins Auge fallen, weil sie irgendwie schwärzer sind. Das sind falsche Kapitälchen. Echte Kapitälchen ist wieder ein eigener Schriftsatz. Da haben Sie nämlich die Schriftbreite bewahrt, aber die Großbuchstaben, also die Kapitälchen, Großbuchstaben, die sind einfach größer, aber nicht dicker. Und da erkennt man dann wieder, gibt die Schrift eine eigene Capitalis mit oder gibt es nur den Kapitälchen-Knopf, was bedeutet, alles, was Sie als Großbuchstaben schreiben, setze ich in 4 Punkt größer und alles, was Kleinbuchstaben ist, setze ich als Großbuchstaben. Das ist geschummelt. Das ist ähnlich wie die Slanted, Italic. Es gibt das auch mit Bold. Ich verdoppel einfach alle Pixel oder so. Das ist genauso geschummelt. Das sieht man den Dingern auch an. Also, gute Schriften haben Kapitälchen in der Familie Druckziffern. Und zwar Druckziffern, das ist jetzt leider mir, warten Sie mal, das muss ich mal korrigieren hier. Ich hoffe, dass ich das kann. Denn so geht es ja nur nicht. Also ich habe keine. Mal gucken. Warten Sie es ab. Eine Garamond Premier Pro müsste das doch haben. Also wir kommen darauf, auf diese ganzen Sachen, kommen wir nochmal zu sprechen, aber leider, nein, ich kann es Ihnen, glaube ich, nicht hier. Number Case. Doch, haha. Also, nochmal. So, also. Statt, das ist so eine Unsitte gewesen, also erst später gekommen, dass man die Ziffern alle auf die Grundlinie setzt. Man kann aber auch sagen, Ziffern haben Ober- und Unterlängen, wie Buchstaben auch. Also die 3 zum Beispiel hat eine Unterlänge oder die 9. Die 9 muss auf der, oder die 7. Die Grundlinie ist einfach eine ganz andere bei den Ziffern. Und da gibt es wieder die Frage, also das ist heute ungewöhnlich, weil das Auge mal hinspringt. Also man ist an die rechte Schreibweise gewohnt. Aber man kann sich genauso gut auch an die linke gewöhnen und das sind dann sogenannte Druckziffern statt diese hochgestellten Ziffern. Sonderzeichen brauchen Sie, Sonderzahl. Also nicht nur die Computersonderzeichen, sondern es gibt also da beliebig viele Ligaturen. Das ist eben dieses, was Gutenberg schon eingeführt hat. Das sehen Sie hier, das Doppel-F. Das ist eben keine Ligatur. Unten haben Sie die Ligatur des Doppel-Fs, da ist der Strich durchgängig. Oder das FI. Oben keine Ligatur, unten ist der Übergang. Das FL, auch da sehen Sie, das irgendwie stößt so aneinander. Auch das ist unten als Ligatur. Das FFI hat wirklich eine durchgehende Linie. Und das FFL, das sind so typische Zeichen. Manche Ligaturen haben dann einen eigenen Glyph, also ein eigenes Zeichen. Das ist ein Problem, wenn Sie das durchsuchen. Wenn Sie also, Sie suchen ein Wort mit Doppel-F. Das ist was anderes, als wenn Sie ein Wort suchen, wo das Doppel-F-Zeichen drin ist. Also müssen Sie darauf achten, dass beim Suchen die Ligatur wieder in die zwei Zeichen zerlegt wird. Das ist eine Herausforderung für die Satzprogramme, dass sie Ihnen zwar das Zeichen anbieten, aber intern wissen, dass es ein Doppel-F ist. Denn wenn Sie da mal trennen wollen, den Buchstaben, oder das Doppel-F trennen wollen, weil es irgendwie ein Umbruch ist, müsste es ja wieder in zwei Fs zerlegt werden. Das sind so Feinheiten, die man braucht, wenn man eine eigene Schrift zur Verfügung haben will. Hier sehen Sie mal Ligaturen in großer Menge in der Tekton Pro. Also wie das dann aussieht, straff oder straffrei. Auch das müssen Programme hinkriegen, zu wissen, dass es gar keine Ligatur ist, sondern straffrei sind zwei Wörter, die zusammengesetzt sind. Aber das hat ja nichts mit straffrei zu tun. Oder fließend und straflos, stattfinden, statt ne, und soufflieren, effizient, da wird es gemacht, aber Sie müssen wissen, wann es nicht gemacht wird und da brauchen Sie dann doch Handarbeit, das weiß das Programm in der Regel nicht. Und da muss einer drauf gucken und sagen, stopp, straffrei heißt es und nicht straffrei und wir müssen die Ligatur ja von Hand trennen. Das muss, ja. Ja, ja, klar, das ist wie bei Silbentrennungen. Können Sie machen. So wird es ja auch gemacht, genau. Das müssen Sie nur bedenken, wenn Sie also solche Satzprogramme damit arbeiten oder damit schreiben, dass ein Algorithmus dann drin ist, der manchmal versagt. Das ist wie mit Silbentrennung, die manchmal einfach total daneben greift. Oder die neue Silbentrennung, wo Sie dann einen einzelnen Vokal am Wortanfang abtrennen können, was ja gräuslich aussieht. Und da kann man sich halt fragen, da muss man im Zweifel dann doch von Hand, deswegen ist Typografie nicht maschinisierbar, eben wegen solcher Ausnahmen, auf die man. Und was ja ganz beliebt ist, damit will ich Sie, obwohl wir haben ja auch Zeit, das SZ, die große Frage nach dem SZ. Es gibt eine Schule nach Jan Tschichold, ein sehr berühmter Typograf, die sagen, das SZ ist eine Ligatur, nämlich aus einem S und einem anderen S, aus einem Binnen-S, was lange Zeit halt so ein aussieht wie so, heute würde man sagen, ein F und ein Schluss-S. Das war in den gebrochenen Schriften, gab es ein eigenes Zeichen für das S am Ende des Wortes. Und dann setzt man die zusammen, eigentlich ist ein Doppel-S und macht daraus eben so eine Ligatur. Also ist ein SZ in Wahrheit ein Doppel-S. Und es gibt dieses Zeichen SZ, hier sieht man dann, und manche haben aber dann daraus also gesagt, nein, wir nennen es SZ, weil das Schlusszeichen ein Z ist. Also das ist die eine Variante, wie man das, hier sieht man auch mal so eine Ligatur um Beginn des 20. Jahrhunderts, die er schreibt. Jetzt schauen Sie aber im Grimmschen Wörterbuch, schreiben Sie SZ auch als SZ und nicht als Doppel-S. Und das ist nämlich die andere Schule, die behauptet, dass man ursprünglich dieses scharfe S auch als SZ geschrieben hat. Und die Grimms müssten es ja wissen. Geschrieben hat und damit SZ wirklich eine Ligatur eines S und eines Z ist. Aber also der Streit ist bis heute ungeklärt, ob man SZ als Ligatur eines Doppel-S oder eines SZ halten muss. Das große Problem ist aber die des Versalien, also des Versal-SZ. Gibt es eigentlich einen Großbuchstaben für ein SZ? Wie schreibt man Namen mit einem SZ? Gerade bei Eigennamen ist das so, bei Straßennamen, aber trotz Rechtschreibreform gibt es ja immer noch Wörter mit einem SZ. Da konnte man sich nicht von trennen, auch wenn alle im Ausland das mit B schreiben oder als Beta oder als Rechteck, weil es in ihrem Zeichen das nicht drin ist. Also was macht man mit dem SZ, wenn man eine Überschrift hat, die immer aus Großbuchstaben besteht? Im Leipziger Duden 1959 findet sich die Aussage, das Schriftzeichen SZ fehlt leider noch als Großbuchstabe. Bemühungen, es zu schaffen, sind im Gange. Es wird jetzt noch ersetzt durch SS oder, falls Missverständnisse möglich sind, durch SZ. Liest man manchmal auch. SZ in der Großbuchstabenform. So, hier sehen Sie dann den Versuch, dann doch ein Versal-SZ zu erzeugen. Seit 2006, da gab es eine Ausschreibung, gibt es das auch als offiziellen Großbuchstaben, den aber wahrscheinlich niemand kann oder kennt und auch die Computer noch nicht kennen. Aber es gibt eigene Typen, also es gibt eine große Sammlung an, wie man, also an Konstruktionsformen, wie man ein Versal-SZ hier in der Dresdner Form ein Versal-SZ konstruieren kann, weil sie eingesehen haben, also die Rechtschreibreform hat es nicht eliminiert und jetzt müssen wir damit leben und das ist ein jahrhundertealtes Problem, kann man sagen, und jetzt müssen wir dem endlich mal Abhilfe schaffen. Also es wird daran gearbeitet und das sind so kleine typografische Neuerungen. Das Eurozeichen ist auch so ein Ding. Der Euro, ursprünglich war es als Logo gedacht. Also alle Euro, egal wo Euro steht, es muss immer so aussehen. Gibt es von der Europäischen Union, gibt es ein Konstruktionsblatt, wie das Eurozeichen auszusehen hat. Das haben die Typografen aber nicht akzeptiert und für jede Schriftart ein eigenes Eurozeichen entworfen. Also dass sie jetzt auch wiederum, und dann war es aber auf den Tastaturen nicht, also wurde es irgendwie rangeflanscht. Oder das Ad-Zeichen, als dann die E-Mails kamen, plötzlich musste jedes Alphabet mit einem Ad-Zeichen nachgerüstet werden, weil man da lange Zeit, also das war so ein Sonderzeichen, was man nicht wirklich brauchte. Also es sind so kleine typografische Herausforderungen des Alltags. Und wenn jetzt demnächst die D-Mark wiederkommt, dann muss man wahrscheinlich wieder ein D-Mark-Zeichen einfügen. Also das sind solche Sachen, bis dann, hatte ich ja schon erwähnt, zu den Ziffern von 1540 bis heute. Also wenn Sie Ihr historisches Bewusstsein zeigen, dann nehmen Sie eine Garamond und zeigen halt, dass es die Druckziffern sind, wo die Grundhöhe nicht identisch ist, sondern es gibt Unter- und Oberlängen, wie bei Buchstaben auch. Und dann sehen Sie, wie sich das so durchsetzt. Um 1820 ist es eigentlich vorbei mit diesen Druckziffern, Walbaum Antiqua und dann bis heute. Es gibt jede Menge Varianten, aber wir sind an die untere Schrift gewohnt, aber historisch korrekt ist eigentlich die obere. So, sind Sie noch, haben Sie noch Kapazität? Ich meine, Sie nehmen es ja auf und Sie kriegen die Folien. Also insofern habe ich hier noch ein paar nette Begriffe, die Ihnen in der Druckerei vielleicht helfen können oder wo Sie es dann einfach auch mal sehen können. Achten Sie darauf, sehen Sie zu, dass Sie es schaffen. Sie verpassen sonst wirklich was. Ich sage Ihnen das, das ist ein echtes Erlebnis. Das stimmt, ich kann Ihnen aber ein Empfehlungsschreiben geben, wenn Sie möchten. Ich kann Ihrem...
Wir dürfen ja eigentlich fehlen, 2 Stunden.
Sehen Sie. Aber das ist ja, Sie gehen ja nicht ins Kino, sondern Sie können ja sagen, es ist was, also wahrscheinlich ist die Anreisezeit das Problem. Sehr gut. Also Geviert, Kegel und Dikte, das hatten wir schon gesagt, das ist so die Kegelhöhe hier mal gemessen. 1/12 bewahrt man sich oben in der Regel, wenn man das konstruieren möchte, für Versal, für Akzente, Versalakzente, das gibt es halt auch, dass Versalien noch einen Akzent drüber haben, den muss man oben bereithalten. Die Minuskelhöhe ist in der Regel 2/3 der Versalhöhe. Hier hat man die Grundlinie und 1/4 bewahrt man sich für Unterlängen. Das wäre sowas Zeichenmaße, wenn man es dann konstruiert. Das ist dann schon eigentlich schon fast jenseits des Buchdrucks, also der Bleisatztechnik, weil man hier wirklich nach 1/12 das einteilt. Das Ganze nennt man Geviert. Das Geviert ist das Quadrat der Kegelhöhe. Also nehmen die Kegelhöhe, machen sie mal zur Breite und das ist dann die Dikte. Und wir wissen ja nun, dass eben beim Bleisatz muss man das nicht immer einhalten. Aber manchmal hat man das Geviert und das Geviert ist einfach ein Maß. Und zwar, das Maß, es gibt Geviertstriche. Das ist die Frage bei, nimmt man einen Bindestrich, nimmt man einen Trennstrich oder wie lang muss so ein Strich eigentlich sein? Das geht dann in die Mikrotypografie. Da kommen wir noch drauf zum Schluss, wenn wir in die digitale Typografie einsteigen. Das ist aber einfach ein Maß, das Geviert. Und das Geviert ist im Grunde genommen die Kegelhöhe in die Breite gelegt. So, dann haben Sie so Regeln wie der Einzug für die erste Zeile sollte nicht mehr als ein Geviert betragen. Das sind solche Regeln, die sich dann ableiten. Die will ich Ihnen jetzt hier nicht verlesen. Aber da brauchen Sie solche Maße. Hier haben Sie das dann nochmal, ein Zeichenmaß für einen Kleinbuchstaben M, der halt in der Minuskelhöhe ist. Ein K, das ist eine Minuskel mit Oberlänge. Und das ist auch wieder so eine Schrift, die ist größer als die Versalien. Dann sind die Oberlängen der Kleinbuchstaben größer als die Versalien, weil sie sogar dieses obere für die Versalakzente mitgreifen. Hier sehen Sie eine Unterlänge des Buchstaben Gs. Hier sehen Sie mal so einen Versalakzent, der sogar darüber noch hinausgeht. Da müssen Sie dann wieder darauf achten, dass Sie entsprechend Platz nach oben und unten haben. So, hier sieht man es nochmal vielleicht als Zeichenmaß. Die Dikte, Dikte ist durchaus ein Begriff aus der Bleitypografie. Buchstabenbreite, Vorbreite plus Buchstabenbreite plus Nachbreite ist die Dikte. Hatte ich ja schon erwähnt. Laufweite ist noch ein wichtiger Begriff, nämlich Das können Sie auch einstellen digital, aber beim Bleisatz, na, wie haben Sie es gemacht? Wie würden Sie ein T und ein E zusammensetzen, wenn Sie den Buchstaben T, also den Kegel für E nehmen und den Kegel für T nebeneinander setzen, sind die hässlich weit weg voneinander entfernt. Bei einem V und dem A wäre es noch viel schlimmer. Was macht man? Man unterschneidet. Man setzt sich hin und feilt oder schnibbelt. Man hat so ein Unterschneidungsmesser und kratzt Blei ab. Und dann passen die nämlich ineinander. Das können Sie dann unten auch sehen, wenn Sie nicht eine Ligatur haben. Also gerade für solche Kombinationen gibt es häufig einen eigenen Glyph. Aber wenn Sie unterschneiden, dann sehen Sie ja hier das AV unterschnitten, nicht unterschnitten. Das ist so in der Größe, sagt man, so what, also was der Unterschied. Aber wenn Sie das mal als Satz sehen, also TO ist auch so ein Ding, das wäre ganz grässlich, wenn Sie das nicht unterschneiden würden. Auch ein Punkt. Und dann zeigt sich dann wieder die Qualität eines Setzers. Unterschneidet er den Punkt nach dem T und dem Y oder nicht? Oder sagt er, boah, das sieht ja keiner. Oder das Komma dahinter, nicht? Dieses Komma ist ja auch eine Frage, wie dicht packen Sie es dran, wie dicht packen Sie es nicht dran. Das sind alles solche Buchstabenpaare, die unterschnitten werden müssen, aber es ist viel Arbeit und wird nur bei besonderen Anlässen gemacht. Das ist im Digitalen heute viel einfacher, weil Sie natürlich, also bei guten Programmen, die haben Kerning-Tabellen, so heißt das, die für Buchstabenpaare sagen, wie dicht muss es eigentlich aneinander gerückt werden. Und dann können Sie damit arbeiten. So, jetzt käme noch vieles zum Satz, aber vielleicht erspare ich Ihnen das. Das ist ein ganz eigenes Kapitel. Also Satz und Satzspiegel, das machen wir dann ein andermal, wenn wir in die Typografie weiter einsteigen. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Woche, eine gute Pfingsten. Wir sehen uns in 2 Wochen. Wir treffen uns dann direkt unten vor der Poststelle, würde ich sagen, da so Richtung H2 und gehen dann ins Untergeschoss in die Wunderkammer des typografischen Bleisatzes. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.